Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform auf der 102,6 Radio Free FM. Mein Name ist Maximilian Strauß und heute, da wird's ganz umweltbewusst. Bei mir zu Gast im Studio habe ich Annemarie Räder vom BUND Naturschutz in Bayern e.V. Mich freut's, dass Sie heute im neuen Jahr, und das wünsche ich dir natürlich auch erstmal noch ein frohes neues Jahr, gleich den Weg zu mir ins Studio gefunden hat und uns heute über in Ihren Augen die wichtigen Themen gleich zu Beginn des Jahres so aufklärt. Erstmal herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM, Annemarie.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Auch ich wünsche dir natürlich noch ein frohes neues Jahr. Genau, mein Name ist Annemarie Räder. Ich bin hauptamtlich beim Bund Naturschutz in Bayern tätig und bin eigentlich Regionalreferentin für Oberbayern. Und mein Weg ist jetzt privat über Ulm geführt, deswegen bin ich heute auch hier. Ich bin seit 5,5 Jahren hauptamtlich tätig beim BN. Und dem voraus ging auch ehrenamtliches Engagement. Ich bin quasi in den Bund Naturschutz hineingeboren worden. Meine Eltern sind schon aktiv oder waren sehr aktiv und sind immer noch aktiv in der Bund Naturschutz-Ortsgruppe im Allgäu. Und ich durfte als Kind in der BN-Kindergruppe die Natur und die Naturerfahrung machen und war dann während meinem Abitur auch in der Jugendorganisation des BNs tätig, habe da so erste Erfahrungen mit Protest gemacht. Wir haben damals für die frei fließende Donau zwischen Straubing und Vilshofen gekämpft. Stark geprägt hat mich dann auch die Atomkatastrophe von Fukushima und den, nach einem breiten gesellschaftlichen Bündnis hervorgebrachten Konsens zum Atomausstieg. Und ich finde es ziemlich dramatisch, dass der zur heutigen Zeit wieder so ein bisschen in Frage gestellt wird. Genau, ich habe dann Umweltwissenschaften an der Uni Freiburg studiert und bin zu meiner Zufriedenheit und zu meinem Glücksgefühl nach meinem Studium eben in das Hauptamt vom Bund Naturschutz habe ich wechseln können und freue mich immer noch, dass ich den Beruf jetzt ausübe und in meiner Erwerbsarbeit mich um so wichtige Themen wie von dir schon angesprochen, wie Umwelt und Naturschutz kümmern darf.
Freut mich, dass sich dein Werdegang bis dahin geführt hat und du deine Karriere beim BUND dementsprechend so gehen konntest, dass du heute auch hier sitzt. Vielleicht nur kurz organisatorisch, sagt man eigentlich BUND oder sagt man Bund?
Nee, also es heißt Bayern Bund Naturschutz, genau. Sonst deutschlandweit BUND, die Abkürzung. Die Bayern sind immer ein bisschen speziell. Den Bund Naturschutz gibt es auch schon länger, also ist schon seit 1913. Der BUND wurde erst später gegründet und deswegen haben wir als Landesverband auch den Namen nicht abgelegt, weil es natürlich auch eine etablierte Marke ist.
Ich glaube, ihr habt euch gegründet 1913, hast du mir vorhin gesagt.
Ja, genau.
Das heißt, euch gibt's da auch schon eine ganze, ganze Weile, über 100 Jahre schon, wo ihr ganz aktiv seid und euch natürlich auch strukturell entsprechend entwickelt und aufgebaut habt. Ihr agiert nicht alleine, sondern dahinter steckt ein ganzes Netzwerk. Annemarie, klär uns auf. Wie seid ihr aufgestellt?
Genau, also wir sind ein Landesverband innerhalb des BUND Deutschlands, also des Bundesverbands. Und der wiederum ist Mitglied in einem weltweiten Naturschutznetzwerk, Friends of the Earth Europe, oder auch eben weltweit. Also sind jetzt nicht losgelöst davon. Genau, wir sind als Bund Naturschutz der größte Umweltschutzverband in Bayern, haben über 265.000 Mitglieder und Förderer, was auch gut ist, weil wir finanziell ein unabhängiger Verband sind. Das heißt, wir sind durch die Mitgliedsbeiträge und Fördersummen oder Spenden in der Lage, uns gesellschaftspolitisch und unabhängig in die bayerische Politik einzumischen. Genau, und unsere Umwelt- und Naturschutzposition in die Gesellschaft zu tragen.
Die wollt ihr natürlich in die Gesellschaft drauftragen, deswegen seid ihr so aufgebaut, was uns natürlich auch dazu bringt. Da steckt, glaube ich, auch viele Erwartungen, viel Verantwortung auch dahinter, entsprechend die Themen natürlich dann zu begleiten.
Genau, also aufgebaut sind wir, also wir haben eine Landesebene mit hauptamtlich besetzten Geschäftsstellen, aber eigentlich das Herz und die Hand unseres Verbandes, ist eine ganz große ehrenamtliche Basis. Gegliedert sind wir in 76 Kreisgruppen, das heißt fast, oder eigentlich hat jeder bayerische Landkreis eine Bund Naturschutz-Kreisgruppe und die sind wiederum gegliedert in Ortsgruppen. Ja, es sind so knapp 500 Ortsgruppen, die wir haben. Und eben diese breite, flächige Basis, die unterstützt unsere Arbeit, beziehungsweise die hauptamtliche Arbeit soll die ehrenamtliche Arbeit unterstützen. Aber das ist quasi so, ja, ich würde sagen, das Kernstück des BNs ist schon diese breite Basis und auch, dass wir so flächig vor Ort aktiv sind und entsprechend dann auch Themen bearbeiten können, die wir so als Hauptberufliche in München oder Nürnberg sitzende gar nicht mitbekommen würden. Also da ist jetzt mal ein Beispiel dieser Naturfrevel im Rappenalpental, der auch von unserer Ortsgruppe vor Ort entdeckt wurde und dann schon mit Hilfe des Landesverbands medial aufgearbeitet wurde, aber ohne diese Ehrenamtlichen, die den entdeckt hätten, wäre der gar nicht aufgedeckt worden.
Wenn du dran denkst, ihr seid organisiert in verschiedenen Ebenen, du sitzt in Nürnberg, habe ich jetzt gerade gehört, aber ihr habt diese breite Basis. Welche Themen werden eher von der Basis getragen und welche Themen, sage ich mal, eher von euch aus drüberliegenden Ebenen?
Genau, ich sitze in München, aber München, wir haben noch eine Geschäftsstelle in Nürnberg, genau. Es ist so, dass vor allem die Kreisgruppen und Ortsgruppen eher auch so Artenschutz und Naturschutzthemen bearbeiten, also ganz klassisch, oder viele verbinden mit dem Bund Naturschutz auch die Amphibienschutzaktion, die jedes Frühjahr stattfindet, wo klassisch Amphibienschutzzäune aufgestellt werden bei bekannten Übergängen und dann die Kröten über die Straße getragen werden, genau, oder auch so Biotoppflegeaktionen, genau, und dazu kommt dann die Ebene des Landesverbands mit Fachreferaten, die vor allem dann auch politische Kampagnen aufsetzen, Fachliteratur erstellen, und auch Material den Kreisgruppen zur Verfügung stellen, dass die Themen auch dann bezogen auf ihren Landkreis bearbeiten können.
Was wären da so Beispiele für solche Materialien?
Zum Beispiel haben wir jetzt Flyer erstellt, wie man mit Energiespartipps, die quasi dann auch auf Veranstaltungen weitergereicht werden können, oder im landwirtschaftlichen Bereich, also Hintergrundpapiere, was Massentierhaltung ausmacht oder wo die Problematiken liegen.
Also sind es eher Infomaterialien, die dann auch verteilt werden können an die Bevölkerung, an Interessenten, und jetzt weniger Materialien, die jetzt nur den Gruppen, sage ich mal, als Arbeitsvorlage dienen?
Also es ist beides. Also es ist genau, sehr schwerpunktmäßig schon Infomaterialien, aber es gibt auch einen Arbeitskreis aktiven Gewinnung, wo dann auch explizit Flyer-Vorlagen da sind, wie die Gruppen auch neue Aktive ansprechen können. Genau.
Also ihr helft ihnen da tatkräftig eigentlich, greift ihnen unter die Arme und hilft ihnen, dort ihre verschiedenen Themen natürlich auch bestmöglichst bearbeiten zu können und da das richtige Werkzeug an der Hand zu haben, so wie ich das verstehe.
Genau, so verstehe ich meine Arbeit.
Und dann könnt ihr gemeinsam als Bund Naturschutz nicht nur in Bayern, sondern eigentlich in ganz Deutschland eure Themen verfolgen, die Menschen informieren und etwas bewegen. Und welche Aufgaben stellt sich der Bund Naturschutz selber? Welche Ziele verfolgt er?
Genau, unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, die Bevölkerung, Gesellschaft für Umwelt- und Naturthemen zu sensibilisieren. Deswegen ist ein Schwerpunkt, den wir haben, schon die Umweltbildung. Also es gibt auch eine eigenständige Jugendorganisation im Bund Naturschutz. Dort vereinen sich eben Kindergruppen, die vor Ort aktiv sind, und später dann auch Jugendgruppen, aber die haben auch thematische Arbeitskreise und sind super aktiv, gerade bei Themen wie Energiewende, also ergänzen da auch bisschen Fridays for Future, aber gerade die Zukunftsthemen werden natürlich von den jungen Leuten auch sehr vorangetrieben. Genau. Zusätzlich bieten unsere Kreis- und Ortsgruppen auch ganze Programme an Veranstaltungen an. Also das geht dann von der Fledermauswanderung bis zur Moorexkursion. Also da gibt's eine ganze Bandbreite, und aber auch sowas wie Artenkennerschulung machen wir auch, weil wir festgestellt haben, dass die Leute oder die Menschen, die sich auch wirklich auskennen in der Natur, quasi auch auf der roten Liste stehen, und deswegen geht dahin auch eine ganze Fortbildungsreihe. Genau, und die andere Aufgabe, die habe ich ja auch schon erwähnt, ist quasi der praktische Natur- und Artenschutz, der eben Biotoppflege und Amphibienschutzaktionen beinhaltet. Das ist eigentlich auch flächendeckend in Bayern, spiegeln sich da die Tätigkeiten von den Ehrenamtlichen wider. Genau, und als drittes Standbein würde ich sagen, oder ja, das ist eigentlich so die politische Arbeit, die wir machen. Auch die passiert natürlich hauptsächlich oder viel auf Landesebene. Das heißt, unser Vorsitzender, Landesvorsitzender nimmt Lobbytermine wahr. Das ist zwar so ein negatives Wort, aber wir bringen quasi die Anliegen der Natur in Bayern in die Politik, aber auch in die Behörden. Aber auch unsere Kreisgruppenvorsitzenden machen diese Lobbyarbeit, also gehen in Bürgersprechstunden, bringen sich ein, wenn in der Gemeinde zum Beispiel ein integriertes städtebauliches Konzept vorgestellt wird und so weiter. Die von mir schon angesprochenen Fachreferate, die versuchen natürlich auch immer so politische Kampagnen aufzusetzen und die natürlich auch vor Ort zu verankern, indem wir Pressearbeit machen. Ein großes Thema ist bei uns immer der Straßenbau oder der Wunsch von Aktiven, dass Straßen nicht mehr gebaut werden. Auch da versuchen wir eben durch Öffentlichkeitsarbeit Mehrheiten zu gewinnen und zu zeigen, dass das eigentlich nicht mehr die Zeit ist, um neue Straßen zu bauen.
Jetzt hast du vorhin gerade gesagt, die Menschen, die sich wirklich mit Umweltschutz oder mit der Umwelt auskennen, die stehen auch auf der roten Liste, sind also sozusagen vom Aussterben bedroht. Was könnten deine Ansicht oder was ist deiner Ansicht nach der Hintergrund, der Grund dafür, dass diese Menschen vom Aussterben quasi bedroht sind oder immer weniger werden, sagen wir so?
Genau, also unsere Welt wird immer komplexer. Also ich würde gar nicht sagen, die Menschen, die sich für Umweltthemen interessieren, das glaube ich gar nicht so, sondern tatsächlich die Leute, die eine große Artenkenntnis haben, also die halt wirklich jeden Baum, jeden Strauch erkennen. Da verschieben sich wahrscheinlich auch Interessen. Es gab aber auch Studien dazu, dass das zum Beispiel in Studiengängen auch eher vernachlässigt wurde. Aber ich glaube auch, dass wir im Moment so ein bisschen eine Chance haben, weil das Interesse an Natur und Erholung groß ist. Und ich kenne das selber von mir, wenn ich draußen rumlaufe und eine seltene Pflanze entdecke. Also ich bin mit der App Flora Incognita ausgestattet. Ich kenne auch nicht alle Arten, aber das macht mir große Freude, mich dann da auch damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das schon auch gerade ein Geist der Zeit ist, dass die Leute wieder Interesse haben, zu wissen, was wo ist, und natürlich dann auch so ein bisschen vielleicht hinterfragen, warum steht jetzt hier die eine Pflanze und nicht eine andere, und auch selber die Erfahrung machen, dass jetzt Arten immer weniger werden. Und genau.
Wenn man sich jetzt so Fragen stellt, wenn man durch den Alltag geht, sich fragt, warum steht hier dieser Baum, was ist das für eine Tierart, für eine Insektenart, wo kann man denn am besten solche Antworten auf diese Fragen finden?
Genau, also wir haben zum Beispiel im Frühjahr auch Hummeltelefone, also das heißt, man kann vor Ort ein Foto machen, das ist auch gar nicht so trivial, und dann gibt es tatsächlich einen Experten oder ein Team von Experten, die dann die Hummeln bestimmen. Genau, wir haben auch verschiedene Mitmachprojekte. Zum Beispiel kann man auch, wenn man Eichhörnchen entdeckt, also das ist dann so ein Citizen Science Projekt, quasi in eine Eichhörnchen-App das eintragen, und die Daten werden dann auch mit eingebracht, um Auswertung zu machen, welche Eichhörnchen kommen wo vor. Und genau, sonst haben wir auch eine umfangreiche Website, wo man auch über verschiedenste Arten nachlesen kann, und zur Not immer auch eine E-Mail schreiben an die Ortsgruppenvorsitzenden oder Kreisgruppen und nachfragen. Oder auch wir vom Landesverband bekommen hin und wieder E-Mails mit der Bitte um Bestimmung und so weiter. Also dafür sind wir auch da, genau.
Ihr unterstützt ja auch bzw. führt umweltbildungstechnische Themen durch bzw. verfolgt die. Bedeutet das auch, dass ihr, ich sag mal, schon in Schulen aktiv seid und dort versucht, jungen Menschen die Natur näher zu bringen?
Genau, also es gibt Projekte, Umweltbildungsprojekte, die mit Schulen zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel grüne Klassenzimmer, oder was auch ein sehr tolles Projekt ist, ist Energiespardorf. Das ist explizit für Schulen entwickelt worden, wo dann Schulklassen zusammen eben, ja, Blockheizkraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung installieren können und so ein bisschen spielerisch an das Thema Energiewende rangebracht werden. Da gibt's Kooperationen.
Also da versucht er schon, den jungen Menschen klarzumachen, wie unsere Welt funktioniert und welche Themen eine besondere Aufmerksamkeit erfordern und welche man vielleicht etwas genauer betrachten sollte. Ihr habt euch viele Aufgaben, viele Ziele gesetzt. Es ist immer auch interessant zu wissen, wenn man vielleicht, euch gibt es schon seit über 100 Jahren, in diese 100 Jahre auch mal zurückblickt und sich vielleicht fragt, welche Ziele haben wir denn in diesen über 100 Jahren erreicht? Wo waren wir erfolgreich im Umwelt- und Naturschutz unterwegs und konnten was bewegen? Ich glaube, ihr habt da bestimmt einiges zu erzählen, einige Erfolge, einige Ziele, denen ihr sehr nahe gekommen seid und auch erreicht habt. Aber vielleicht kannst du uns das ein oder andere mal als Beispiel beibringen oder aufzählen, was vielleicht auch dich persönlich besonders gefreut hat, besonders bewegt hat, dass der Bund Naturschutz da so erfolgreich war.
Genau, ein großes Thema war quasi der Erhalt der frei fließenden Donau zwischen Straubing und Vilshofen. Das heißt, der Bund Naturschutz hat sich immer gegen eine Verbauung eingesetzt. Also es wird quasi schon gebaut, aber nicht mit Staustufen, also nicht Energiegewinnung. Genau das, da habe ich mich in jungen Jahren schon immer bei Donau-Schlauchbootfahrten, die auch durch die Jugendorganisation organisiert waren, schon für eingesetzt. Das war, glaube ich, somit einer der größten Erfolge, dass dieser sanfte Donauausbau kam. Genau, dann war natürlich eigentlich der gesellschaftliche Kompromiss des Atomausstiegs, der jetzt so ein bisschen wieder auf der Kippe steht oder jetzt, naja, eigentlich mit dem Streckbetrieb aufgekündigt wurde, wo wir als Bund Naturschutz zusammen auch mit zum Beispiel dem BUND in Baden-Württemberg und anderen Landesverbänden schon uns stark einsetzen, dass tatsächlich am 15. April Schluss ist mit der Atomkraft, weil sie eben nicht klimaneutral ist, sondern einfach eine Hochrisikotechnologie ist mit Atommüll, der bis heute kein Endlager hat und genau einfach dieser gesellschaftliche Konsens so nicht aufgekündigt werden kann. Und das wollen wir auch unterstreichen, zum Beispiel mit einer Großdemo in München, aber ich denke auch vor Neckarwestheim wird es eine Demo geben. Genau, den 15. April kann man sich auf jeden Fall schon mal vormerken.
Ich glaube, dann brennt der Annemarie schon richtig auf den Nägeln. Annemarie, ich übergebe das Wort an dir, klär uns auf. Wie sind deine Arbeitskreise organisiert, wie bilden sie sich und welche Themen werden da genau verfolgt?
Genau, unsere landesweiten Arbeitskreise bestehen auch aus ehrenamtlichen MitstreiterInnen aus den einzelnen Kreisgruppen, die einfach Lust haben, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und teilweise auch eine sehr hohe Expertise mitbringen, einfach weil sie entweder einen beruflichen Hintergrund haben oder schon seit ja teilweise Jahrzehnten an einzelnen Themen dran sind. Genau, die Arbeitskreise sind dafür da, unseren ehrenamtlichen Vorstand auch zu beraten und werden zumeist auch von Fachreferaten unterstützt. Genau, das ist dann so eine Ergänzung dazu, genau. Wir haben einen sehr aktiven Arbeitskreis Klima und Energie, weil das natürlich auch ja mit das eins der Schwerpunktthemen des Bund Naturschutz ist, gerade die Energiewende voranzubringen und aber auch die Auswirkungen der ja sehr bedrohlichen Klimakrise einzudämmen. Das heißt, einfach zu versuchen, die Klimaziele von Paris einzuhalten, genau, und sich dafür einzusetzen.
Wenn du da jetzt gerade bei der Energiewende dran denkst, wir hatten vorhin schon gesagt, den Atomausstieg, der jetzt hinausgezögert wird, welche Gedanken kommen dir da? Welches Gefühl kommt da in dir auf?
Ja, ich bin jetzt noch nicht so alt. Ich habe selber noch keine Kinder, habe aber eigentlich schon das Bedürfnis, irgendwann mal Kinder zu haben und denke mir schon drüber nach. Wir haben die bevorstehende Klimakrise und wir müssen eigentlich aktiv werden. Und das ist natürlich dann schon enttäuschend, wenn man merkt, dass die verantwortlichen Politiker, Politikerinnen in Bayern das Thema halt nicht unbedingt auf der Agenda haben oder versuchen zu vermeiden. Und wir als Bund Naturschutz da dann schon auch immer versuchen, den Finger in die Wunde zu legen. Wir hatten oder haben eigentlich auch immer noch die 10H-Regelung. Das heißt, Windräder dürfen maximal oder müssen mindestens 10-mal ihrer Höhe von der nächsten Wohnbebauung entfernt sein. Das sind bei modernen Windrädern 2,5 Kilometer. Damit ist quasi der Ausbau von Windkraft in Bayern zum Erliegen gekommen. Ich glaube, im Jahr 2022 wurden bis November 6 Windräder gebaut und das ist einfach zu wenig. Wir haben also, ja, der Strom aus Windenergie muss sich vervierfachen, wenn wir quasi die Energiewende wuppen wollen. Das wurde jetzt ein bisschen aufgeweicht, weil wir auf Bundesebene die Ampelregierung haben. Und es soll, also da gibt es das Energie-an-Land-Gesetz, da soll bis Ende 2023 1,8% der Landesfläche für erneuerbare Energien ausgewiesen werden. Und es ist tatsächlich auch so, dass sich die Stimmung in Bayern, also durch Umfragen, die Bürgerentscheide, die es in letzter Zeit gab, immer pro Windenergie ausgegangen sind. Also die Leute haben das eingesehen, dass es notwendig ist und dass sich natürlich damit unser Landschaftsbild verändern wird. Aber man muss immer abwägen, was ist denn das kleinere Übel.
Jetzt hast du schon gesagt, dass 6 Windräder, die letztes Jahr gebaut wurden, viel zu wenig sind. Die Windenergie soll sich vervierfachen. Also 4-mal so viele Windräder, wie wir jetzt aktuell haben, sollten es eigentlich werden. Weißt du ungefähr eine Zahl, wie viele Windräder aktuell in Bayern stehen oder wie viel Energie aus der Windenergie momentan zufließt?
Nee, tatsächlich, die aktuelle Zahl habe ich jetzt nicht dabei, leider. Genau, also wir wollen vor allem auch Repowering an den bestehenden Standorten und wir als BN setzen uns proaktiv dafür ein, dass es eben, wir sprechen immer von dezentraler Konzentration, also dass auf Regionalplanebene sogenannte Vorranggebiete ausgewiesen werden, wo objektive Kriterien gegeneinander abgewogen werden und einfach die besten Standorte rausgefiltert werden können.
Na, was für Kriterien wird das dann ausgesucht bzw. bewertet? Weißt du da das Schema da dahinter?
Genau, also das geht sicher auch mit einer Mindestabstandsregelung von Wohnbebauung einher. Wir gehen im Moment von 800 bis 1000 Metern aus zur nächsten Wohnbebauung, weil das einfach quasi nach Emissionsschutzrecht abgewogen wird. Das heißt, der Lärm darf nicht oder lässt keinen geringeren Abstand zu, aber es sind natürlich auch artenschutzrechtliche Kriterien. Das ist für uns als Umwelt- und Naturschutzverband natürlich auch eine heikle Geschichte. Also wir wollen natürlich nicht die letzten großen Abendsegler irgendwie an Windrädern zerschellen sehen. Also da braucht es einfach fundierte Grundlagen, was die Daten angeht. Und und sind da noch weitere Kriterien geplant. Sowas wie Netzanschluss ist natürlich auch wichtig. Das ist jetzt natürlich nicht in unserem Fokus. Und tatsächlich sollte man auch das Landschaftsbild mit bedenken, dass wenn man jetzt quasi auf einer Endmoränenkette die einzelnen Kirche hat, dass man die vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Windrädern einrahmt, wobei da auch die Meinungen auseinandergehen, wie viel Gewicht darf dieses Kriterium noch haben.
Es ist ja, wenn man auf die Energiewende schaut, beziehungsweise inzwischen sind wir auch in einer Art Energiekrise ja auch gekommen, dann ist ja Windenergie nur ein Punkt. Wie sieht denn aus Sicht des Bundes eigentlich die Energiewende aus? Wo sind wir aktuell? Wie schlagen wir uns und was muss noch alles passieren? Und wie wirkt da vielleicht auch die Energiekrise aktuell auf diese Themen nochmal ein?
Genau, also wir sind im Moment ja, also eigentlich müssen die verschiedenen Energieträger in Strom umgewandelt werden. Das heißt, wir brauchen die Verabschiedung des Verbrenners zum Beispiel im Verkehr und müssen quasi auf Elektrofahrzeuge setzen. Also man kann das nicht 1:1 umrechnen. Wir müssen Verkehre vermindern und wir müssen natürlich auch Verkehre verlagern. Das heißt, es reicht keine Antriebswende, sondern wir müssen vor allem den ÖPNV und Schienenverkehr ausbauen. Genau, und auch zum Beispiel auch die Wärme, die wir brauchen, muss eigentlich durch Wärmepumpen, also quasi auch in den Stromsektor überführt werden. Und wir haben ja auf Bundesebene auch im Klimaschutzgesetz sogenannte Sektorziele. Das heißt, die einzelnen Sektoren müssen einsparen. Genau.
Welche Sektoren stecken da dahinter? Kannst du uns die aufzählen?
Genau, das ist einmal die Energieversorgung an sich, die ja schon auf Strom beruht, und dann eben Verkehr und Wärme. Also das sind die drei Sektoren, die wir haben.
Verkehr ist ja auch ein Thema, das viele Menschen beschäftigt, unter anderem natürlich auch euch beim Bund sehr. Man strebt eine Verkehrswende an, zum einen um diese Energiewende damit natürlich auch zu realisieren zu können, die Verabschiedung vom Verbrenner, die Verlagerung des Verkehrs. Aber wir haben vorher, du hast vorher auch schon angesprochen, dieser Straßenneubau soll dementsprechend natürlich verhindert werden oder zumindest reduziert werden. Verkehr ist bei euch auch schwerpunkttechnisch ein großes Thema.
Genau, eigentlich ist das zusammen mit dem auch fortschreitenden Flächenverbrauch ja mit das Thema, das unsere Basisgruppen am meisten umtreibt. Es ist nach wie vor so, dass unzählige Straßenbauprojekte geplant sind oder auch geplant werden. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass quasi unser Straßennetz deutschlandweit 6,7 Mal um den Äquator reicht. Im Gegensatz, die Schiene reicht nur 0,7 Mal rum. Also Deutschland ist einfach ein Autoland. Und ich habe die Sektorziele im Bundesklimaschutzgesetz auch schon angesprochen. Wir müssen eigentlich die Emissionen aus dem Verkehrssektor bis 2030 halbieren. Aber es gibt quasi Gesetze wie den Bundesverkehrswegeplan oder auch in Bayern den Staatsstraßenausbauplan, wo einfach noch so viele Projekte drinstecken, die ein vieles an CO2-Äquivalentausstoß produzieren würden. Genau, dass wir da auch schon also ein Fernstraßenmoratorium fordern und einfach eine Überprüfung, wie auch der Bedarf sein wird in Zukunft. Genau.
Wenn du jetzt den Verkehr in der Zukunft betrachtest, wenn du dir mal vorstellst oder daran denkst, wie könnte der Verkehr, gerade wenn du 2030 angesprochen hast, wenn die Emissionen sich bis dorthin halbieren sollen, wie würde der Verkehr in deinen Gedanken, in deinen Vorstellungen idealerweise aussehen? Wie bewegen wir uns fort? Wie sollte das Ganze organisiert und strukturiert sein, um diese Ziele zu ermöglichen?
Genau, also einmal eben Verkehre verringern. Das heißt, das beinhaltet eigentlich unser ganzes Wirtschaftssystem. Also wir haben ja teilweise rollende Logistik, also gerade Schwerlastverkehre sind absurde Pfade teilweise. Genau, dann eben auch eine Verlagerung. Das heißt, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und auch die Schiene stärken. Und vor allem müssen wir auch den Rad- und Fußverkehr attraktiv machen. Und da ist zum Beispiel in Bayern im Moment ein Radvolksbegehren in der Prüfung. Da geht es darum, dass Bayern ein gutes Radgesetz bekommt. Und es wurden 1 Million Unterschriften gesammelt. Also Volksbegehren ist immer quasi in 2 Phasen aufgeteilt. Man muss erst eine bestimmte Anzahl an Unterschriften sammeln, dass man das einreichen darf. Und dann wird es vom Innenministerium geprüft, ob es quasi der Verfassung gerecht werden kann, dieses Gesetz. In der Phase befinden wir uns im Moment. Und wenn das quasi verfassungsmäßig das okay gibt, dann kommen wir im Frühjahr in die nächste Phase, und das ist eigentlich die viel wichtigere Phase, weil da müssen in einem Zeitraum von 2 Wochen 1 Million Bayerinnen und Bayern ins Rathaus, also in ihr Rathaus gehen und eine Unterschrift leisten, dass dieses Volksbegehren erfolgreich wird.
Sagst du, es soll ein attraktiveres Radgesetz geben. Was steht denn da dann drin, was das Ganze attraktiver gestalten soll?
Also einmal geht es um die Raumaufteilung. Also unsere Städte und Gemeinden sind sehr autozentriert. Also dass einfach auch mehr Platz eingeräumt wird. Das heißt, und zwar nicht, indem dann die Baumreihe gefällt wird oder die Hecke entfernt wird, sondern tatsächlich Autospuren zu Radwegen umgewandelt werden. Aber auch so Sicherheitsaspekte. Ich empfehle jedem einfach Radentscheid Bayern nachzulesen. Da ist es dann auch alles nochmal genau aufgelistet.
Also da kann man dann detailliert nachlesen, wie der Radverkehr attraktiver gestaltet werden soll, um das Ganze auch attraktiver zu gestalten. Weil man hört schon auch raus, auch in deinen Worten, Radfahren ist aktuell noch nicht so attraktiv, und da muss einiges auch geschehen, um das Ganze attraktiver zu gestalten. Was sind für dich denn da, sage ich mal, so die Hauptpunkte? Ist es gerade diese Flächenaufteilung, diese Sicherheit, die da überwiegt aktuell?
Genau, also einfach tatsächlich Sicherheitsaspekte, aber es geht dann natürlich auch weiter mit Radabstellflächen an Bahnhöfen. Auch so ein bisschen ein Umdenken in der Stadtplanung. Also es gibt ja sehr viel Positivbeispiele. Kopenhagen ist immer so ein Beispiel. Oder auch in den Niederlanden, wo einfach mehr Raum eingeräumt wird. Man spricht von dem Modal Split, das heißt quasi die Aufteilung der Verkehre weg vom Autoverkehr zu anderen Verkehren zu bringen.
Ihrer Sicht, wenn wir gerade eben den Blick auf die Natur richten, macht es einen Unterschied, ob ich mit einem herkömmlichen Fahrrad fahre oder ein E-Bike verwende?
Natürlich ist in einem E-Bike ein Akku verbaut, und es wäre wünschenswert, wenn man sagen würde, ja, alle fahren Fahrrad ohne Motor. Aber es ist natürlich immer eine Frage der Alternative. Und wenn ich jemand habe, der zur Arbeit mit dem E-Bike pendelt, anstatt mit dem Auto, dann ist es natürlich aus Sicht des Bund Naturschutz auf jeden Fall die bessere Wahl. Oder aber auch, wenn ich quasi Leute, die halt einfach nicht mehr so einen weiten Radius haben, die auf die Unterstützung angewiesen sind. Auch da macht es Sinn. Was wir tatsächlich ein bisschen kritisch sehen, ist die Entwicklung beim Mountainbiken, weil einfach E-Mountainbikes quasi die persönlichen Lifte sind und dadurch Radler gerade im Alpenraum oder aber auch in den Mittelgebirgen einfach in Bereiche vor, dringen, die davor einfach geschütztere Gebiete waren, weil einfach die Kondition nicht da war. Die Entwicklung sehen, stufen wir eher als bedenklich ein, gerade weil es sich dort vor Ort um recht sensible Naturräume handelt.
Also dadurch, dass man jetzt mit einem E-Mountainbike leichter auf den Berg kommt, wird in Naturschutzzonen oder in Gebiete gefahren, wo bisher die Tiere als Rückzugsort verwendet haben und auch nicht nur die Tiere, sondern auch gegebenenfalls durch das Fahren, durch die Räder auch die Natur ein Stück weit in Mitleidenschaft gezogen wird, was nicht so im Sinne des Erfinders wahrscheinlich war.
Genau, also die Entwicklung, also sind ja dann nicht einzelne, sondern es wird natürlich auch massiv beworben von den E-Bike-Anbietern. Und die Entwicklung merkt man einfach auch schon, genau.
Man sollte also verantwortungsbewusst mit E-Bikes umgehen und sie natürlich nur da einsetzen, wo man sie vielleicht wirklich braucht, wo es auch umwelttechnisch Sinn macht und somit eine Alternative zum Auto vor allem natürlich geschaffen wird. Umwelt hat ein ganz, ganz breites Spektrum und ich merke, wir neigen uns nämlich schon zunehmend dem Ende unserer gemeinsamen Sendung entgegen. Da sind so viele Themen bei euch auf dem Tisch, so viele Themen in der Hinterhand, die dort von euch verfolgt werden, wo ihr unterstützt und weiter nach vorne bringen wollt. Wenn man sich jetzt für Umwelt oder für die Umwelt mehr engagieren möchte, euch auch unterstützen möchte, dieses Jahr, wir haben schon das neue Jahr, ist die Landtagswahl in Bayern. Und das ist auch bei euch ein großes Thema.
Ja, das ist bei uns ein großes Thema. Wir sind ja ein basisdemokratischer Verband. Das heißt, Demokratie oder das demokratische System ist ein Kernanliegen auch des BNs. Das heißt, wir wollen uns in der Landtagswahl auch die Wahlprogramme aller demokratischen Parteien anschauen und auch bewerten, inwieweit wird Umwelt- und Naturschutz aufgegriffen, inwieweit sind die einzelnen Wahlprogramme, stehen sie unseren Zielen entgegen oder sind sie zuträglich? Das heißt, wir wollen die Parteiprogramme auf dem umweltpolitischen Prüfstand stellen. Als Bund Naturschutz sind wir natürlich überparteilich. Fordern eigentlich auch alle unsere Mitglieder auf, tatsächlich ihr Wahlrecht in die Hand zu nehmen und eine Stimme für die Natur abzugeben.
Also bei der Landtagswahl in Bayern an die Natur denken, was einem persönlich dort natürlich auch wichtig ist. Die Landtagswahl, die ist aber nicht jeden Tag und auch nicht jedes Jahr. Wenn man sich trotzdem sagt, ich möchte mich für die Ziele einsetzen, ich möchte meinen Beitrag leisten, wie kann man euch und natürlich auch der Natur vielleicht da unter die Arme greifen und sich engagieren?
Genau, also zum einen können Sie oder ihr auch Mitglied werden. Bei einem Mitgliederverband ist das natürlich eine super Basis. Aber eben, wir suchen auch immer Aktive, die sich beteiligen wollen. Ganz am Anfang hatte ich schon die Amphibienschutzaktion angekündigt. Hier in Neu-Ulm findet die auch sehr großflächig statt bei der Kreisgruppe. Aber eben auch bei Biotoppflegeaktionen am besten ist immer, sich auf der Homepage der jeweiligen Kreisgruppe zu informieren oder allgemein mal beim Bund Naturschutz auf der allgemeinen Homepage.
Wenn man also den Weg zum Bund Naturschutz sucht, nicht nur in Bayern, sondern es geht auch bei uns auf der Baden-Württemberger Seite in Ulm und Umgebung, dann einfach ins Internet gehen, sich dort informieren, den Kontakt herstellen und wer weiß, vielleicht tritt mal einer dieser Kreisgruppen dann bei, engagiert sich, arbeitet mit an diesen Schwerpunktthemen, geht mit in so einen Arbeitskreis, um dann an der Verkehrswende, an der Energiewende mitzuwirken, seinen Beitrag zu leisten und sich dort einzubringen. Ich danke dir, Annemarie, auf jeden Fall, dass du bei uns warst und die Themen vorgestellt hast und wünsche dir und der Umwelt natürlich alles Gute.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.